Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorwärts nach Weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber André, Chris, Dennis und der andere Tobi.
Liebe HörerInnen, ja, ich finde die Worte nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war sehr deprimierend, aus vielen Gründen. Deswegen, ich mach die Einladung einfach kurz. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem verpfiffenen Spiel gegen den FC St. Pauli. 96 verliert 2-3 durch ein Tor in der Nachspielzeit und einen nicht gegebenen Elfmeter kurz vor Abpfiff. Darüber wird zu reden sein, aber wollen wir es chronologisch machen. Fangen wir doch bei der Startaufstellung an und ich begrüße ganz herzlich wie immer Dennis, Chris und André. Schön, dass ihr da seid. Dennis, weil du so glücklich aussiehst, würde ich gerne mit dir beginnen. Die Startaufstellung wie die letzten drei Spiele, also Never Change a Winning Team. Ja, ich war, Lennart Wermke twitterte, dass wenn man sowas macht, dann eben das Meckern vor den oder bei den Aufstellungen ausfällt. Aber als dann der Anpfiff kam und St. Pauli irgendwie anscheinend anders aufgestellt war, als wir es erwartet haben, schien der Matchplan schon nach 72, 76, ich weiß gar nicht, nach 1 Minute 10 Sekunden, schien der Matchplan schon über den Haufen geworfen, oder?
Ja, war ein super Beginn von Pauli, nicht von uns. Wir kommen da sicherlich noch zu. Kocak hat ja irgendwie nach 35 Minuten dann noch reagiert und hat ein bisschen was geändert. Wir haben uns ja auch in den letzten Sendungen schon immer gefreut. Hey, juhu, wir können mal wieder mit der gleichen Startaufstellung spielen. Das Team ist eingespielt, das ist doch alles super und so. Man muss sich jetzt vielleicht doch mal fragen, muss man sklavisch immer die gleiche Aufstellung auf den Platz bringen? Oder muss man nicht vielleicht auch mal ein bisschen variieren? Weil ich glaube, da hat sich jetzt zumindest Pauli einfach direkt mal drauf eingestellt und ja, das hätte nicht sein müssen. Über den Torhüter müssen wir natürlich auch noch sprechen, ne?
Ich möchte ganz kurz deutlich machen, dass das eine exklusive Meinung von Dennis ist, denn dieses Never Change a Winning Team habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon im Hinblick auf dieses Spiel sehr stark kritisiert, weil ich gesagt habe, wortwörtlich, ich hoffe, dann ist es ja ein Heimspiel, dann spielen wir wieder mit zwei Sturmspitzen, weil wir eigentlich immer ein Heimspiel mit zwei Sturmspitzen gespitzelt haben. Diesmal haben wir das nicht getan. Wir sind im Prinzip, genau wie Dennis es sagt, mit der Mannschaft der letzten Wochen ins Rennen gegangen und das war ein absoluter Fehler. Es war ein absoluter Fehler, da hätte ich schon das erste Mal heute richtig im Strahl kotzen können. Ja, jetzt heute wird ein bisschen derber die Sprache. Ich habe das schon ganz im Gefühl, obwohl ich mich versuche runterzuregeln. Du spielst gegen St. Pauli und es ist mir ganz egal, ob die 3, 4 gute Neuzugänge gekauft haben oder nicht. Das ist noch keine eingespielte Mannschaft. Die stehen ganz unten in der Tabelle, aber wirklich ganz, also fast ganz unten. Die stehen ganz unten in der Tabelle, ja, haben nichts geschissen bekommen in den letzten Wochen, haben ein bisschen unentschieden hier, ein bisschen unentschieden da. Die ganze Saison ist für die eine Katastrophe. Wir hatten das ja durch den Gast innerhalb der letzten Woche uns ja alles anhören dürfen. So. Und du hast 2 Siege in Folge. Du faselst was von möglicherweise nochmal oben ran schnuppern. Du willst als Hannover 96 zu Hause den 3. Sieg in Folge holen. Und dann hast du so eine Schisseraufstellung, so eine Peinlichkeit, das ist unfassbar. Wenn du das Spiel nicht gewinnen willst, dann lass doch die gar nicht antreten. Dann behauptet, du hättest 5 Covid-Fälle und gut ist die Nummer. Aber das ist doch eine absolute Frechheit, mit diesem Team, mit dieser Startaufstellung so in dieses Spiel reinzugehen. Und ganz ehrlich, wozu ist Kocak Trainer? Ich verstehe es nicht mehr. Er muss sich doch, und da sind wir wieder bei Dennis, auch mal den Gegner angucken und möglicherweise mal seinen Spielplan auch mal auf den Gegner einstimmen. Und dass sie natürlich nach 2 Minuten glücklich in Führung gehen, geschenkt. Aber das ganze Spiel über, obwohl die zweite Halbzeit besser wurde, das ganze Spiel über, haben wir in keiner Sekunde St. Pauli dominiert. Es ist nur noch peinlich.
Chris, jetzt finde ich, dass André ein bisschen ungerecht ist. Sandhausen haben wir immerhin zu Hause mit der Aufstellung 4-0 geschlagen und Sandhausen steht in der Tabelle über dem FC St. Pauli. Natürlich kann man sagen, man muss mit zwei Sturmspitzen spielen. Die Frage wäre halt nur, ob du dann den völlig formschwachen Hendrik Weidern von Beginn an bringen willst und wenn ja, wen willst du rausnehmen? Also Chris, ich muss ganz ehrlich sagen...
Ganz kurz, bevor Chris, da grätsch ich rein. Wenn der so formschwach ist, dann brauchst du in der 35. aber auch nicht bringen, ne?
Ja, okay, können wir gleich drüber sprechen. Aber ich will dann doch nochmal am Anfang irgendwie anfangen. Ihr beide habt jetzt schon das ganze Spiel irgendwie zerrissen. Ich würde es gerne ein bisschen in Stücke machen und das darf auch gerne ein bisschen länger werden, weil ich bin so sauer, ich möchte das noch alles rauslassen hier. Das ist meine Therapiestunde, die lasse ich mir auch von euch nicht nehmen, Kinder. So, Chris, zurück zu meiner Frage. Also... Wir haben Sandhausen so geschlagen, wir haben dann das nächste Spiel ja auch gewonnen. Und die Frage ist, musst du dann wirklich was ändern, wenn, und das behaupte ich, Hendrik Weidand so außer Form ist, wie es sich gezeigt hat im letzten Auswärtsspiel? Oder warst du, oder anders, Chris, ich mach's mal ganz offen. Was hast du gedacht, als die Aufstellung der Stunde vorm Anpfiff kam?
Mich hat das nicht überrascht und ich fand das jetzt grundsätzlich auch nicht so schlimm, dass wir mit dieser Aufstellung gespielt haben. Ich bin also tatsächlich ein bisschen anderer Meinung als André, aber ich finde, wenn uns was überrascht hat, dann war es ja wohl eher das Auftreten von St. Pauli in den ersten Minuten, weil ich glaube, damit hat tatsächlich keiner gerechnet. Die Aufstellung hat uns in den letzten Spielen ganz gut zu Gesicht gestanden. Marvin Dux hat gerade mit diesem System gezeigt in den letzten Spielen, dass er weiß, wo das Tor steht. Zu Soleimani habe ich meine Meinung gesagt. Ich bin froh, dass der heute relativ früh runtergegangen ist. Über Schindlers Auswechslung war ich etwas überrascht tatsächlich. Ich glaube, er selber auch. Aber die Aufstellung, ich möchte jetzt nicht auch wie die anderen beiden jetzt schon das ganze Spiel vorwegnehmen, aber grundsätzlich von der Aufstellung her war ich jetzt nicht überrascht, nur halt von dem Auftreten von St. Pauli, weil damit habe ich in der Tat nicht gerechnet, dass die uns, das habe ich ja auch schon kurz erwähnt, dass die uns so einen Knoten in die Beine spielen in den ersten Minuten.
Machen wir es doch mal anders. Sprechen wir doch nicht die ganze Zeit davon, dass jetzt unbedingt irgendwer ausgetauscht werden muss. Sprechen wir doch mal über die taktische Aufstellung. Hätte man da vielleicht was machen müssen, dass man möglicherweise gegen eine Raute, wie Pauli dann letztlich angetreten ist, einfach in einem 4-1-4-1 schlecht aussehen kann. Das muss einem doch klar sein. Ich meine, er hat, bevor er ausgewechselt hat, hat er ja auch relativ schnell dann schon nachdem wir zwei Tore kassiert haben, hat er dann ja auch umgestellt und hat Schindler vorne mit als Stürmer reingenommen. Also er hat ja da auch dann schon festgestellt, dass offensichtlich die taktische Aufstellung auch nicht die beste war gegen diesen Gegner.
Ja, aber ganz kurz, André, bevor du reinkommst, ganz kurz, wir reden jetzt über 4-4-2, 4-1-4-1, Raute bei Pauli und wir hätten uns anders aufstellen müssen. Das kann man natürlich alles sagen, aber selbst wenn wir anders uns aufstellen, ist nicht plötzlich Niklas Hult, den ich in den ersten 30 Minuten wirklich schlechter fand, als ich ihn jemals hätte erwarten können. Der war sowas völlig von der Rolle, aber auch geschuldet dem, dass, und ich habe ihn oft verteidigt und ich habe ihn oft gefordert, aber was Walmir Soleimani in den ersten 35 Minuten da auf den Platz gebracht hat, war eine Frechheit und war wirklich unfassbar. Die linke Seite war komplett tot. Wenn er den Ball bekommen hat, war er weg. Er versucht Hackentricks in die Beine des Gegners. Und dann müssen wir auch ganz klar sagen, beim 1-0, Hult lässt sich da düpieren, dann kommt der Ball in die Mitte. Wir stehen irgendwie 4-1 und dann kommt so ein Schuss. Und den muss Michael Esser halten. Oder muss er das nicht, André?
Muss er, kommen wir aber gleich zu. Ihr geht mir hier zu schnell über einen wichtigen Punkt hinweg und da kann ich eure Verklärtheit, die vielleicht im Alter geschuldet ist, auch nicht hier so stehen lassen. Ihr behauptet, dass wir zu Hause gegen Sandhausen auch so gespielt haben. Und das ist Quatsch, denn aus folgendem Punkt heraus. Wir haben zwar so angefangen, aber wir sind 1-0 durch Dux in Führung gegangen. Okay, geschenkte Nummer. Ab der 48. Minute, als Tuomasi das 2-0 geschossen hat, danach wieder Dux, wieder Tuomasi, ihr erinnert euch, haben wir mit zwei Spitzen gespielt, weil da nämlich schon die Wechsel stattgefunden haben. Tuomasi kam zur zweiten Halbzeit für Soleimani. So, das ist das Erste. Das heißt
also, aber er spielte doch links.
Gegen Sandhausen.
Aber André, er spielte links.
Er ist aber Stürmer.
Aber er spielte links. Soleimani ist auch Stürmer.
Soleimani ist auch Stürmer.
Genau, Soleimani ist auch Stürmer.
Soleimani ist ein Stürmer.
Natürlich ist Soleimani ein Stürmer.
Der Soleimani, ganz ehrlich, jetzt hat Tobi ihn kritisiert, der kann einfach nicht besser, Leute, das muss uns doch klar sein. Auf der Position, links, außen, was auch immer da sein soll, kann der nicht besser. Und wenn wir das
ja, und kann Tomasi aber auch nicht
verstanden haben, ja, dann haben wir ein Problem.
Und der genau. Trainer hat einen und deswegen hätten wir Felix Klaus auch verpflichten sollen.
Soleimani kritisieren wir hier seit 5 Spielen. Und Tobi sagt zwar immer, weil er ihn mag, ach komm her, der Junge, und den kann man nicht so böse kritisieren, weil er ja auf links spielt, wo er gar nicht spielen kann. Ja, dann setz ihn doch da nicht ein, wenn er da nicht spielen kann. Es ist doch,
wir spielen. Ja, aber das kannst du dem Spieler doch nicht vorwerfen. Du kannst doch dem Spieler nicht vorwerfen, dass er auf links außen. Das kannst du dem Spieler doch nicht vorwerfen.
Ich werfe dem Trainer vor.
Ja, zu Recht, aber dann nicht Soleimani.
Nicht dem Spieler.
Ja, dann kritisieren wir nicht Soleimani, kritisieren wir Kenan Kocak für die Aufstellung. Kritisieren wir Kenan Kocak dafür.
Ich sehe ein gravierendes Problem bei der Aufstellung vor dem 1:0 schon. Also 0:0 als Anstoß gab. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen zu Hause mit der breiten Brust rausgehen und erstmal 2 Spitzen als Spitzen spielen lassen, um zu zeigen, wir wollen hier gewinnen, wir wollen den Ball, wir machen das Spiel und wir drücken euch mal den ersten rein und dann den zweiten rein. So, das ist schon mal ein Zeichen, was man setzen muss. Haben wir nicht gemacht, vielleicht mit dem Hinweis, never change a winning team. Okay, gut. Aber dass das nicht funktioniert hat, hätte man relativ zügig merken können. So, dass Soleimani links nicht funktioniert, Leute, dafür braucht man das heutige Spiel nicht. Auch da muss ich mich fragen, wenn wir seit 5 Spieltagen das haben, warum zum Henker reagiert da niemand? Und wir hatten die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten. Ich will jetzt nicht wieder auf die Klaus-Nummer rumgurken. Ja? Wir hätten die Möglichkeit gehabt, andere Laufwege, andere Systeme einzuüben in der Zeit, um eben vielleicht diese Position anderweitig zu besetzen oder ihn anderweitig einzusetzen. Wie auch immer. Ich möchte auch nicht wieder Haraguchi auf links sehen. Das ist ja alles klar. So, dann aber, wenn du halt so spielst, okay, gut, gegen St. Pauli auch gut, dann kannst du auch mal 1:0 zurückliegen. Das ist ja nun auch nicht das Problem. Und ganz ehrlich, das Tor war ja auch massiv unglücklich. Die waren noch in der Kabine, waren nicht hoch konzentriert. Rechts, du sagst es, kommt der Angriff. Ja, unser Linksverteidiger
sieht
komplett schlecht aus.
Und unglücklich?
Ja, unglücklich im Sinne von, dass halt viele Fehler dazu kommen. Nicht unglücklich im Sinne von Pech gehabt, sondern im Sinne von Esser, der ja eigentlich ganz gut ist, sieht heute aus wie der letzte Idiot und Hulte ja eigentlich auch der Beste bei uns war in die letzten Spiele, wirkt in den ersten Minuten auch, als ob er noch irgendwo auf dem Rummel im Kettenkarussell sitzt. So, da kannst du aber von mir aus auch 1:0 zurückliegen. Das zweite Minute ist zwar blöd, aber mein Gott, was soll's, hast ja noch 89 Minuten oder sowas. Aber dass die dich dann da so herfiedeln und dass es nur eine Frage der Zeit war, bis das 2:0 fällt, das war ja überhaupt nicht mehr überraschend. Das geht einfach nicht. So kannst du dich als Hannover 96 zu Hause, auch wenn keine Fans da sind, nicht verkaufen. Entschuldige bitte. Und auch beim zweiten Treffer, ihr könnt ja nochmal über den ersten diskutieren, auch beim zweiten Treffer sieht Esser richtig schlecht aus.
Ja, Chris, da André das ja nicht gemacht hat, dann frage ich dich jetzt ganz klar. Muss Michael Esser den Schuss halten, der zum 0:1 führt?
Ja, er sieht da so schlecht aus, ne? Ich glaube, das ist ein schwieriger Ball, weil es ist relativ eine kurze Distanz, es sind relativ viele Spieler im Weg und dann kommt er auch, also wenn man jetzt davon ausgeht, wo er gestanden hat, kommt er auch auf eine Region, wo du nicht so richtig weißt, wie du da rangehen sollst. Fakt ist, wie er es gemacht hat, sah es halt total scheiße aus, ne? Und das wird den selber auch sehr wurmen. Beim zweiten Tor, ja gut, weiß ich nicht, da habe ich eigentlich eher die Fehler in der Zuordnung gesehen.
Ja, Marcel Franke muss da ins Duell gehen, nicht Semoroja.
Ja, Semoroja kann gegen Burgstaller natürlich im Kopfball überhaupt nichts ausrichten. Esser eilt vom rechten Pfosten zum linken Pfosten. Ja, er geht dann bei ihm im kurzen Eck rein. Ja, war scheiße. Und was viel schlimmer ist, und da gebe ich halt André recht, das hätte ja auch ganz anders aussehen können nach einer halben Stunde. Es gab ja noch den einen oder anderen starken Abschluss. Ich meine, Salazar hat da ja noch einmal richtig gezündet. Da hätte es auch noch eine halbe Stunde 4:0 stehen können. Und wie geht denn das Spiel dann aus?
Ja, berechtigte Frage. Aber Dennis, Chris war mir nicht deutlich genug. Also Chris sagt natürlich, Esser sieht dumm aus, aber es ist ein schwerer Ball. Ey, der rutscht ihm voll durch die Hände. Das darf überhaupt nicht. Er ist ja in der Ecke.
Also ganz, ganz klar. Ich habe mir die beiden Tore dann auch noch mehrfach angeguckt. Für mich ganz klar 2-mal Torwartfehler. So. Und Esser hat uns zusammen
mit dem
Kackpiss-Schiedsrichter heute nämlich das, den Sieg gekostet oder zumindest das Unentschieden gekostet. Und wenn wir sagen,
das letzte totaler Saison, Blödsinn, Dennis, Ron, das ist totaler Sekunde,
nee, Blödsinn. Moment, pass mal, ich komme gleich wieder zurück. Pass auf, lass mich kurz. Und wenn wir sagen, letzte Saison, Ron-Robert Zieler hat uns mehrfach Punkte gekostet, genauso hat uns das heute Esser. Das bedeutet aber nicht, dass ich deswegen Michael Esser jetzt in Grund und Boden irgendwie diskutieren muss und sagen muss, das ist die größte Wurst und hast du nicht, sondern der hat uns auch schon viele Punkte gebracht. Er hatte heute keinen guten Tag.
Aber stopp!
Wenn ein Torhüter einen schlechten Tag hat, kostet uns das halt Punkte.
Nee, André, ich sehe die Hand,
darauf darf ich erst dann
antworten. Ja, Chris, bitte.
Man darf aber bei der ganzen, also ich gebe dir recht, du hast recht, wenn du sagst, dass Esser bei den beiden ersten Gegentoren sehr unglücklich ausgesehen hat. Ich möchte aber nicht, dass die restliche Leistung des Spiels dann komplett unter den Tisch gekehrt wird. So. Der hat noch zwei Paraden gemacht, wo ich sage, den hält nicht jeder Torhüter. Und da hat er durchaus gezeigt, dass das jetzt natürlich zwei Ausrutscher waren, aber dass es kein kompletter Einbruch war. Und deswegen ich auch dagegen, ihn dann komplett fürs ganze Spiel zu verteufeln. Also
Salazar angesprochen und den hat er gut gehalten. Den hat er sehr gut gehalten. Da greift er wunderbar über. Und wir haben es vor dem 1:2, also direkt nach der Pause, haben wir diesen Schuss aus 40 Metern gesehen. Und auch da ist Michael Esser da. Also das heißt, es hätte auch schlimmer aussehen können und er hat seinen Fehler, in meinen Augen, war auch nur beim 0:1 sein Fehler, weil beim 0:2, nochmal, du kannst Seymour Roya nicht ins Kopfballduell mit Gedou Burgstaller schicken. Natürlich kann man sagen, der Ball fliegt so über den Fünfer, da muss der Torhüter irgendwie hinkommen. Nee, bin ich nicht der Meinung.
Der geht ins kurze Eck, ne?
Trotzdem, aus 3 Metern, Dennis, aus 3 Metern, ja, ich bitte dich, echt.
Ja, nee. Wäre das Ron-Robert Zieler gewesen, wir hätten ihn verteufelt.
Und hätten wir nicht. Nicht für das Tor. Nicht für das Tor.
Sonst was außer Stadt getrieben.
Aber doch nicht für das Tor.
Ich möchte doch damit nur sagen, genauso wie die ganze Vorberichterstattung von wegen weiße Weste bei 96 und das ist alles so super und die Torhüter haben so wenig Tore kassiert. Ja, aber das liegt ja nicht nur an den Torhütern. Auch das lag an der Mannschaft, genauso wie es jetzt an der Mannschaft liegt. Immer das auf einzelne Spieler zu projizieren, ist das Problem, was wir ein Stück weit auch haben.
Also aber das nicht hast du doch gerade gemacht.
Sondern im Profifußball. Und na klar habe ich das eben auch gemacht, weil ich ein bisschen hier euch mal rauslocken wollte.
Ich muss mal Dennis
auch...
Der darf jetzt auch mal.
Ich möchte mal Dennis hier zustimmen, weil wir machen nämlich jetzt einen Fehler. Es geht gar nicht darum, jetzt hier Esser in den Sack zu hauen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht auch nicht darum, Ron-Robert Zieler, der irgendwo in Köln rumgurkt, wieder zurückzuwollen. Das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist aber schon, Esser kommt als einer der besten Torhüter der zweiten Liga und ein mehr als ausreichender Torhüter in Liga 1 wieder zurück nach Hannover. Esser ist, was seine Position angeht und was seine Qualität angeht, ein Versprechen auf mehr, ein Versprechen auf vielleicht sogar Aufstieg oder erste Liga. Leider haben wir 10 andere, wo es im Moment nicht reicht. Egal, so. Esser ist per se gut, der darf auch mal einen schlechten Tag haben. Nur, er kostet uns heute 3 Punkte.
Das tut er nicht.
Das tut er nicht. Natürlich darf ein
Torhüter
auch mal einen schlechten Tag haben. Lass mich doch bitte ausreden. Er darf auch mal einen schlechten Tag haben. Er darf auch mal zweimal schlecht aussehen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber heute hat er uns das Spiel gekostet. Ganz einfach, weil seine beiden Fehler 2 Tore gekostet haben. So.
Und er hat zwei Glanzparaden gezeigt. Er hat zwei Glanzparaden gezeigt. Nee. Dass
der Franke beim zweiten Tor auch nicht gut aussieht. Ist doch ganz klar. Da war auch Moroja überhaupt nicht ins Kopf, weil das ist Franke Spieler, der als Innenverteidiger keinen anderen Spieler zu dem Zeitpunkt hat. Der muss sich einfach nach hinten orientieren. So, trotzdem darf der Ball niemals so durch den 16er segeln. Er darf bei der Flanke niemals so den kurzen Pfosten nehmen. Er darf dann, wenn er rüberläuft, niemals so den Ball im kurzen Pfosten auf der anderen Seite kriegen. Punkt. Aber ist ja egal. Es spielt auch gar keine Rolle. Es ist ja gar nicht zu ändern. Und auch ein Esser darf mal einen Fehler machen, wenn er unter Druck ist, auch mal doof aussehen. Das ist einfach so. Nur St. Pauli ist die einzige Mannschaft, die uns in den letzten Wochen offensiv, für uns halt in dem Sinne defensiv, mal wirklich gefordert hat. Und sofort bröckelte es. Diese ganze Sicherheit, von der da gefaselt wurde, wie was haben wir für eine tolle Defensive, bedeutete eigentlich nur, dass uns die anderen Mannschaften nicht großartig gefordert haben. Und diese beiden Gegentore sind ein ernsthaftes Problem. Ich glaube nicht, dass Esser in den nächsten Spielen wieder Patzer macht. Das glaube ich wirklich nicht. Und ich glaube, er ist einer der besten Torhüter, die wir uns vorstellen können, die es in der zweiten Liga gibt. Das ist alles ungenommen. Aber Leute, Es kann doch nicht sein, dass uns der Tabellen-17. So herspielt. Das geht einfach überhaupt nicht. Und ein Burgstaller, das mag ja jemand sein, der weiß, wo das Tor steht. Aber der ist überhaupt nicht fit, der ist überhaupt nicht eingespielt und der sah ja aus wie, keine Ahnung, Messi, Ronaldo und zwar der dicke Ronaldo und der hässliche Ronaldo zusammen und alle anderen. Das geht doch einfach nicht. Und ein Franke muss doch bitte schön mit seiner Körpergröße als Innenverteidiger in der Lage sein, einen hohen gechippten Ball zu antizipieren, sich vernünftig aufzustellen und den Ball locker zur Ecke wegzuköpfen. Es ist wirklich eine Verkettung von individuellen Fehlern. Und das hat uns heute das Spiel gekostet. Dass wir zweite Halbzeit nochmal rankommen, kommen wir gleich nochmal zu. Dass es dann noch eine Schiedsrichtersituation gab, kommen wir auch nochmal zu. Aber nach dem 0-2 war eigentlich das Spiel fertig. Und wären wir ehrlich gewesen, hätten wir alle ausgeschaltet und hätten uns nicht gewundert, wenn das Spiel verloren gegangen wäre. Dass der Spielverlauf dann nochmal ein bisschen Hoffnung geschürt hat, okay. Aber das 0-2 war eigentlich schon eine Niederlage.
Ja, das war es auch. Da hast du auch völlig recht. Aber trotzdem, mir ist das hier mit Michael Essern immer noch, auch wenn ihr das alle relativiert und immer wieder betont, ja, so ein toller Keeper. Er hat natürlich nicht mal zwei Fehler gemacht. Das zweite Tor geht nicht auf seine Kappe. Das geht nicht auf seine Kappe. Aber das erste Tor, ja, okay. Aber er hat auch zwei Glanzparaden gezeigt und hat uns noch zwei...
Aber das ist sein Job.
Moment, nee, André, stopp. Er hat seine Fehler auf jeden Fall wieder ausgemerzt und hat dann gezeigt, dass er da ist und dass er parat ist, sonst hätten wir nämlich 0-4 hinten gelegen. Wir hätten
Tobi,
0...
Wenn du als Stürmer...
Jetzt testest du mich auch mal.
Nee, zwei Elfmeter, dann sagst du doch auch nicht, toller Stürmer, zwei Tore gemacht. Dann sagst du doch auch, als Stürmer musst du auch die zwei Elfmeter machen.
Jetzt lässt du mich aber auch mal ausreden. Nochmal, also, das erste Tor, das kreide ich auch Michael Esser an, das zweite Tor auf keinen Fall. Die Flanke darf gar nicht passieren. Der Ball muss von Marcel Franke geklärt werden, beziehungsweise Marcel Franke muss das Duell gehen mit Guido Burgstaller, nicht Seymo Roya. Wir sahen einfach defensiv in den ersten, ich sag mal, 30 Minuten wirklich ganz, 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 ganz furchtbar aus. Deswegen, André, hast du nicht ganz Unrecht. Wir reden alle über die defensive Stärke und darüber, dass wir jetzt ja so kompakt stehen, wenn eine Mannschaft da ist, die spielen will und die auch Spieler hat, die am Boden gut sind, die wendig sind, die auch mal Tricks machen können. Oder wenn die nur schnell nach vorne spielen, dann haben wir keine Idee. Dann haben wir keine Idee, wir haben keine Möglichkeit, wir haben kein Werkzeug, das zu verhindern. Aber das ist nicht Michael Essers Problem. Und er hat noch, wie gesagt, eine Glanzparade gezeigt. Nochmal in der zweiten Halbzeit, wo ein Moritz Schöppelkamp-Gedächtnistor hätte geben können, hat er das auch gut gehalten. Also von daher, also Michael Esser, erstes Tor okay, zweites Tor schon viel weniger. Und jetzt, dann danach hat er uns ein Spiel gehalten.
Und jetzt springe ich da mal rein. Ich glaube ganz einfach, die Mannschaft, wie gesagt, war völlig überfordert von den ersten Minuten. Und das, was vor dem zweiten Tor passiert in der Verteidigung, war kopfloses Durcheinandergelaufe. Der Spieler führt, der die Flanke
letztendlich
reinbringt.
Wir waren sechs Mann da.
Ja. Quer durch den Strafraum durch. Da geht jeder drauf und stellt sich in den Weg. Und da geht natürlich die Zuordnung verloren. Und ja, Franke muss da stehen, aber letztendlich sind da alle wie in der E-Jugend, wenn die Kinder alle in einem Knoll sind, weil da, wo das Knoll ist, ist der Ball.
Stimmt.
So sind die auf den Spielführenden oder auf den, der da quergelaufen ist, zugerannt.
Sechs Mann. Genau.
Chris, sechs Mann. Und wie gesagt, ich gebe dir recht, das war halt total beschissen, aber es war in meinen Augen auch kein Torwartfehler, das zweite Ding, weil auch wenn es die kurze Ecke ist, Esser steht da nicht und kann sich auf den Ball vorbereiten, der läuft einmal vom rechten zum linken Pfosten durch und in dem Moment, wo er an dem Pfosten ankommt, hat Burgstaller den Ball auf dem Kopf. Aus drei Metern.
Laufen ist ein großes Wort für die Geschwindigkeit. Aber lass uns nicht weiter über Esser philosophieren, ob das ein Fehler war oder nicht. Scheiß drauf. 2-0 liegen wir zurück. Das Spiel läuft völlig aus dem Ruder. Und bis zu diesem Zeitpunkt, auch übrigens nach dem Wechsel, wir haben ja schon direkt in der 33. zweimal gewechselt, ne, Muslia rein, Weidand rein.
Ja, sprechen wir drüber.
Ja, sprechen wir gleich drüber. Ich wollte nur sagen, wir haben die gesamte erste Halbzeit, also bis, ich glaube, 35. Minute muss das gewesen sein, hat, glaube ich, Haraguchi mal aufs Tor, nee, Quatsch, Duxch war das, hat der Duxch geschickt und der hat mal aufs Tor geschossen. Aber sonst, wir haben keine einzige Torchance gehabt und keinen wirklichen Torschuss bis irgendwie 35., 40. Minute. Auch das muss man ja mal sagen, fernab von der Kritik an der Defensive. Mal wieder war es so, dass wir es nicht geschafft haben, und bitte, bitte, das ist keine Kritik an Duxch, aber mal wieder war es so, dass wir es nicht geschafft haben, unseren einzigen Stürmer, die einzige Spitze, die wir aufgestellt haben, zu Abschlüssen zu bringen. Und das ist auch etwas, das darf dir in einem Heimspiel gegen St. Pauli nicht passieren. Egal, ob die zweimal getroffen haben, egal, ob es Torwartfehler gab oder nicht, alles mal vergessen. Du musst gegen St. Pauli auch zu Chancen kommen. Und das war in der ersten Halbzeit absolute Mangelware. Und das ist symptomatisch. Das war die letzten Spiele auch schon so. Da täuscht das 4-0 gegen Sandhausen völlig drüber hinweg. Und Gott sei Dank hat der Duxch das letzte Mal dieses tolle Freistoßtor gemacht. Ansonsten war ja bis dazu auch nur heiße Luft. Wir haben ein Problem aus meiner Sicht in der Zentrale unseres Spiels und über die Außengefahr aufzubauen. Und dass dann, wenn es hinten mal wackelt, es eng wird oder wir sogar halt die Spiele verlieren, ist dann halt nur folgerichtig. Aber ich glaube, weil wir die Defensive jetzt stark kritisiert haben, um sie mal wieder rauszuholen, ich glaube, unser eigentliches Problem ist die Offensive und da der hintere Teil. Sprich, der eigentlich aufbauen muss, der die Chancen herausarbeiten muss. Und das ist seit Wochen unterirdisch.
Ja, Dennis, ich möchte dich wieder kurz ins Boot holen. Du hast die Wechsel ja auch schon angesprochen. Es gab dann kurz nach der 30. Minute einen Doppelwechsel. Kingsley Schindler musste gehen und auch der von uns ja sehr geschätzte Valmir Soleimani musste gehen. Dafür kam Hendrik Weidand und es kam Florent Muslia. Die Frage ist natürlich, also das sind Ohrfeigen, oder? Zunächst einmal so, das sind Ohrfeigen.
Ja, auf der einen Seite schon. Es ist immer, wenn man in der ersten Halbzeit wechselt. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch deutlich zurückgelegen und ehrlich gesagt, wir hätten ja alle, wären ja alle durchgedreht, wenn der Trainer nicht reagiert hätte. Also insofern, ja, Ohrfeigen ein Stück weit schon. Es musste einfach auch was passieren. Es musste irgendwie ein Zeichen gesetzt werden und Schindler war, glaube ich, der hatte auch ganz schön den Hals, hatte ich so das Gefühl.
Ja, schön gegen die Banner getreten. Ja,
ja, ja. Ja, ja gut, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt gerade mal geschaut, der hat nicht überragend gespielt, aber schlecht war er jetzt irgendwie auch nicht. Soleimani hatte keinen guten Tag. Über dem würde ich jetzt aber auch nicht irgendwie den Stab brechen für alle Zeiten. Der hat sich irgendwie auch angepasst, ne? Also das war einfach, ist einfach nicht gut gelaufen und da musste was machen. Dass du irgendwie nochmal einen Stürmer reinwirfst und dann mit Henne jemand, der irgendwie vorne wuchtig reingehen kann, ist nachvollziehbar. Und bei Muslia, das ist ja einfach, das ist ja jedes Mal die Wette darauf, dass das endlich mal sein Spiel kommt. Und ich möchte nicht vorgreifen, aber in der zweiten Halbzeit hätte er ja fast dieses Spiel krönen können mit einem wunderbaren Tor. Ja.
Müssen.
Ja, ja, müssen, ja gut, aber die Frage ist halt, wenn du Florent Muslia bringst.
Es gibt immer noch einen Torhüter auf der anderen Seite, ne?
Und du bringst halt Florent Muslia, du bringst nicht Patrick Tomasi. Die Frage ist halt, warum?
Muslia hat jetzt, weil du jemanden haben wolltest, der ein bisschen technisch stark ist und
körperlich
das Spiel
schwach.
Auch mit ja, aber der gute Pässe spielen kann. Naja, Tomasi ist jetzt nicht irgendwie der irgendwie Brocken und körperlich total starke im Vergleich. Also das konnte ich schon nachvollziehen, dass man das mit Muslia versucht, der tatsächlich diese guten Pässe ja auch spielen kann und dann auch gemacht hat. Ein bisschen das Problem ist, das hat Henne Weidand ja auch dann direkt gezeigt, ist, ich mag ihn wirklich gerne, aber dem spielst du halt einen Ball zu und er versucht den anzunehmen und der verspringt erstmal 5 Meter. Ne? Das ist halt, boah, ja.
Aber der Rasen war auch scheiße, oder? Der Rasen war auch wirklich scheiße.
Ja, komm. Jetzt mal, aber immer ganz kurz. Das ist eigentlich eine Sache, die wenn dann von mir kommen müsste. Ne? Aber
Leute, bevor das jetzt wieder losgeht, Henne Weidand und Duxch und wer ist der Bessere und so weiter und wir kritisieren, jetzt mal ohne Scheiß. Also wir halten mal fest, fernab, ob ihm mal ein Ball versprungen ist. Die Einwechslung von Henne Weidand, und das hat nichts mit der Person Henne Weidand zu tun, sondern eher mit dem System, war ja wohl ein Gewinn für alle Beteiligten auf dem Rasen. Sowohl für Haraguchi, der ein bisschen weiter von hinten kommen konnte, sowohl für Duxch, der jemanden neben sich hatte und so weiter. Also das war ja schon mal generell gut, dass wir keinen anderen Stürmer haben, außer Henne Weidand, den wir einwechseln können, ist dann halt einfach so. Hätten wir einen Dosun auf der Bank gehabt, wäre der halt gekommen. Also ich glaube, das ist erstmal unabhängig von Henne Weidand. Die Stärken von Henne Weidand kennen wir. Wir kennen auch die Schwächen von Henne Weidand. wenn man ihn den Ball halt anspielt und meint, er müsse sich ja durchdribbeln, dann muss man sich halt nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Die Stärken von Weidern sind bekannt und wenn man sie nicht einsetzen kann, dann sieht halt auch der Spieler blass aus. Zum anderen war er auch die letzten Wochen stark angeschlagen und ich glaube nicht, dass der bei 100% ist. Deswegen ist die 35. Minute für ihn vielleicht auch einfach zu früh gewesen. Und wenn er fit gewesen wäre, bin ich wieder am Anfang, hätte er von Anfang an auch spielen müssen. War aber nicht so, hätte Fahrradkette. Trotz alledem glaube ich, dass beide Wechsel dem Spiel gut getan haben und die einzige Rechtfertigung, die ich jetzt noch finden kann, warum man nicht Tomessi geholt hat, das war ja quasi der Punkt von Tobi, ist einfach, dass man vielleicht gehofft hat, dass man nach der Halbzeit nochmal rauskommt, vielleicht schnell auch den Anschluss schafft, Druck aufbaut und dann aber nochmal jemanden hat in der zweiten Halbzeit, den du reinbringen kannst, der vielleicht für Tempo sorgt, der für Gefahr sorgt, der vielleicht auch konditionell dann abbauende St. Paulianer sozusagen nochmal wirklich ein bisschen unter Druck setzt. Vielleicht war das die Idee.
Ja.
Erst muss Lia und dann ja. Tomessi.
Ist ein Argument, ja.
Aber wäre jetzt für mich eine Erklärung.
Und im letzten Spiel war doch Tomessi auch nicht fit. Da war er doch auch nicht da. Vielleicht hat es bei dem einfach auch noch nicht gereicht für 60 Minuten.
Ja, ist okay. Ja.
Und ich war sehr überrascht, dass Muslia ins Spiel gekommen ist. Ich hatte auch tatsächlich ein bisschen Angst. Ich habe das letzte Mal ja gesagt, dass das halt ein Spieler ist, wo ich mir halt wünschen würde, dass man den schrittweise aufbaut in Spielen, wo es gerade gut läuft, dass man ihn dann bringt und dass er da auf einer Welle mitschwimmen kann. Ich hatte tatsächlich heute die ganze Zeit das Spiel über Angst, dass Kutschak wieder so einen Move macht und ihn speziell, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, so ab der 70. Tomessi muss rein.
Ganz
hab
genau.
Habe ich die ganze Zeit gedacht. So, dann habe ich überlegt.
Und du hast auch gedacht, ne? Muslia kann man nicht rausnehmen. Ne? Genau.
Der Druck nimmt dann nicht raus, das wäre Blödsinn. Ich war mir sehr sicher, dass er an Kaiser nicht rangeht. Ich habe gedacht, oh, der nimmt den Muslia wieder raus und der sendet dann wieder so eine katastrophale Botschaft an diesen Spieler. Ich war überrascht und dankbar, dass es Kaiser getroffen hat, weil ich habe mich auch in der ersten Halbzeit bei Dominik Kaiser heute mehrfach gefragt, welche Funktion hast du eigentlich? Besonders groß und zweikampfstark ist er nicht. Standards
gute kann
er
Frage. Nicht. Sehr Abschlüsse. Gute Frage.
Also diesen einen Schuss da, also da bin ich ja richtig ausfallend geworden vom Fernseher, war glaube ich in der ersten Halbzeit. Das, was da als Schuss abgegeben wurde, dann nimmt der Reporter auch noch sagen, naja, der erste Torabschluss, also gegen sowas verwehre ich mich.
Ja, aber der Reporter, ne, Thorsten Kunde, ist Braunschweig-Fan, also da müssen wir...
Das ist auch ein Kunde, der Kunde.
Ja, da müssen wir auch nicht viel drüber reden, aber also bis zur Pause gab es dann aber jetzt nicht so diesen Wechseleffekt, aber dann folgten die zweiten 45 Minuten, wir sprachen die Szene schon an, wo St. Pauli aus 50, 60 Metern fast ein Tor hätte schießen können. Und dann kam aber die starke Phase von, ich möchte sagen, Genki Haraguchi. Er schafft den Anschluss. Einwurf an der linken Seite. Dann Niklas Holt spielt den Ball. Genki Haraguchi in den Fuß. Genki zieht am Strafraum entlang bis in die Mitte. Schließt mit rechts wundervoll ab in die lange Ecke. Und es steht 1-2. Und das zweite Tor, Kinder, das zweite Tor, bitte. Flanke von Seymour-Royer und im 5-Meter-Raum Genki Haraguchi mit einem Flugkopfball.
Kopfball-Ungeheuer, Genki.
Ja, Flugkopfball. Geil.
Weiß ich nicht. 1,79 Meter oder so ist der, ne?
Ich glaube weniger, oder?
Nicht schlecht.
Ich würde sagen, aber auf dem Stuhl stehend und dann mit hohen Schuhen.
Also. Ja, naja, trotzdem. Also ich finde, wenn du als Abwehr so ein Ding kassierst, musst du auch mal überlegen, was du beruflich machst. Aber das war fantastisch. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, Anfang der zweiten Halbzeit hatte ich das Spiel eigentlich schon abgeschenkt, weil ich das nicht das Gefühl hatte, also vom so wie wir aus der Kabine gekommen sind und Pauli sofort wieder drauf, ich hatte nicht das Gefühl, dass von uns noch was kommt. Muss ich wirklich sagen, und es hätte auch schon mal Zeiten gegeben, da hätte ich spätestens da dann irgendwie abgeschaltet und hätte gesagt, oh, weißt du, ich bohre mir jetzt noch irgendwie einen Zahn auf oder so, irgendwas Schönes.
Ich teile dein Gefühl absolut. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch mal ganz klar sagen, also ich sag mal, den Anschlusstreffer von Hannover, wir haben uns ja eben über die Defensive von Hannover mokiert. Es scheint wohl in der zweiten Liga auch so zu sein, dass es weniger um die individuelle Klasse einzelner Spieler geht, als um die eklatanten Schwächen der Gegenspieler. Denn ganz ehrlich, also wenn du als Haraguchi da in diesem Tempo quer am 16er lang laufen kannst, die dann so ein bisschen das Beinchen hinhalten, alibimäßig, der zweite Spieler, ich weiß gar nicht, wie der da heißt von St. Pauli, ist mir jetzt auch scheißegal, nicht mal mehr den Schritt zu ihm hin macht und du dann eben auch unbedrängt aus 17 Metern auf das Tor schießen kannst, dann erwarte ich von einem Spieler auch in der zweiten Bundesliga, dass er den Ball auch mal ins Tor schießen kann. Ich erinnere mich noch daran beim Warmschießen in der Kreisliga, als ich noch jung und fit war, da stand ich immer im Tor. Und da haben sogar in der Kreisliga, ich sag mal, von 10 Schüssen mal 6-7 in die Ecken spielen können, wenn sie aus 16, 17, 18 Metern geschossen haben. Also das ist jetzt nicht so die allergrößte Leistung. Trotz alledem ist das natürlich ein wichtiger Treffer. Es war der Anschluss und sowas gibt ja immer Schwung. Vielleicht auch in den Köpfen von St. Pauli ein bisschen die Angst sozusagen, es könnte nochmal nach hinten losgehen. Dann haben sie ja Gott sei Dank weiter Druck gemacht. Dann kommt ja Moroja mit der Flanke und da haben wir das gleiche Problem, wie auch wir hatten beim zweiten Gegentor. Die Innenverteidigung sehen katastrophal aus, auch der Torhüter sieht katastrophal aus, wenn man aus 4,32 Meter einköpfen kann. Aber wir freuen uns einfach mal drüber, nehmen es einfach mal hin. Und dann steht 2-2. So, aber jetzt kommt ja der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Jetzt sind wir völlig unverdient, wenn wir das gesamte Spiel bis zu diesem Zeitpunkt nehmen, sind wir völlig unverdient zum Ausgleich gekommen. Es steht 2-2. Wir haben den moralischen Vorteil, wir können jetzt etwas gewinnen. St. Pauli kann nur noch verlieren. Die waren geknickt. Wir machen auf, klar, dann könnt ihr auch mal einen Konter spielen, aber wir drücken. Wir hatten gute Abschlusschancen. Also Muslia muss meiner Meinung nach das 3-2 machen, macht er nicht. Wäre es einer von unseren Stürmern gewesen, hätte Fraktion Duxch draufgehauen oder Fraktion Weidern draufgehauen, egal, wen es von den beiden getroffen hätte.
Na, Henne hatte ja auch so eine Szene, ne? Also auch der.
Ja, ja, klar. Also, ja, also wir hatten ja dann Chancen und müssten eigentlich das 3-2 machen und dann kommt aus meiner Sicht eine spielentscheidende Szene. Das ist die Situation, wo Weidert im Strafraum, ich sage es mal ganz
diplomatisch, zu schnell.
Okay, also schnell. Dann bis dahin.
André, du redest auch viel zu viel. Jetzt, nee, ich hole jetzt Chris rein. Nee, André, du bist mit einer Redezeit hier. Das ist unfassbar. Chris, also 2-2, relativ schnell nach der Pause. Vor allem die beiden Tore in der schnellen Folge. Und ich hatte das Gefühl, es ging so ein Ruck durch die Mannschaft, Chris. Und sie wollten unbedingt und sie haben es auch wirklich, ich sag mal so 10, 15 Minuten massiv versucht und hatten auch die eine oder andere Chance, oder?
Eigentlich wollte ich dich ja jetzt auflaufen lassen und sagen, ich gebe meine Redezeit ab an André.
Ja. Wie lieb, ja.
In der Zeit habe ich tatsächlich, war ich guter Dinge, dass man dieses Spiel noch drehen kann. Dieser Druck, der aber unmittelbar nach dem zweiten Tor dann kam, der verflachte dann aber auch halt wieder irgendwie, ne? Ja, ich hätte mir da vielleicht auch noch ein Signal von der Bank gewünscht, dass man halt durch einen offensiven Wechsel, und damit meine ich nicht erst in der 86. Minute, da vielleicht nochmal versucht, ein Zeichen zu setzen und den Druck noch mehr aufzubauen.
Ja, gut, dass ich dich reingenommen habe, Chris. Das war sehr erquickend. Dennis, aber vielleicht kannst du da mehr zu beitragen. Wir haben doch schon dann versucht, offensiv zu wechseln. Dominik Kaiser geht raus und
bringen... Das war in der 86.
Wie auch immer. Unser Trainer zeigt, er möchte nicht unentschieden spielen. Dominik Kaiser geht raus. Patrick Tomasi kommt und was mir auch aufgefallen ist...
Das hat dir der Trainer gezeigt durch den Wechsel.
Ja, hat er. Aber
und dass er in der 89. Minute Haraguchi rausnimmt und Evers bringt?
Das macht er, weil Biol die gelb-rote Karte bekommt.
Ja, aber es spielt für eine Rolle. Hat er dir damit auch gezeigt, dass er gewinnen will?
Hat er nicht. Damit hat er gezeigt, dass er nicht verlieren will. Aber wir gehen ja chronologisch vor, André. Nochmal, also mit dem Wechsel von Dominik Kaiser raus und Patrick Tomasi ran, der Trainer mir gezeigt, dass er kurz vor Schluss nochmal einen Impuls setzen möchte und nochmal gewinnen möchte. Ja, weil das Spiel so ein bisschen verflacht ist. St. Pauli hat jetzt keine große Torchance. Unser Feuer war irgendwie in Minute 70 auch verschossen. Und er hat es dann nochmal probiert. Meine Frage fällt mir jetzt nicht ein. Also Dennis, red einfach.
Ja, du dann hast
auch... Dann stelle ich die Frage an Dennis, dann hat er die Redezeit.
Ach, André wieder.
Joel, der gelb vorbelastet ist, wenn er gewinnen will.
Nee, ganz kurz. Nee. Nee. Dein Ernst, André?
Ja, was das angeht, hätte er jetzt auch irgendwie Franke oder so runternehmen können. Ne?
Genau. Also,
Ja gut, aber Franke spielt Innenverteidigung, damit würde es das System ändern. Es geht ja darum, zentralen Mittelfeldspieler rauszunehmen. Das war das
darum geht es nicht. Das stimmt ja gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Argument. Mein Argument ist, wenn Jaka Biol mit Gelb-Rot runterfliegt, dann musst du das stabilisieren. Und dann bringst
Nein, wir sind bei Kaiser. Wir sind bei dem Kaiserwechsel. Du hast gesagt...
Ja, aber Kaiser ist ja, spielt ja in dem System jetzt keinen defensiven Mittelfeldspieler.
Nee, das war nicht der Punkt. Jetzt nicht ausweichen. Tobi hat gesagt, er nimmt Kaiser runter, will ein Zeichen setzen, dass
weil das eine Wurst ist, weil er nichts kann und
Duchak das endlich eingesehen. Genau, weil auch Marvin Ducksch die Standards in der zweiten Halbzeit selbst schießen musste. Marvin Ducksch schießt die Ecken, Marvin Ducksch schießt die Freistöße, wenn sie gefährlich werden sollen.
Dass ihr gerade argumentiert gegen den Trainer und gegen die Aussage von Tobi. Dann hättet ihr Kaiser doch viel eher runternehmen müssen. Das ist doch gerade mein Anliegen.
Richtig.
Warum denn viel früher?
Aber Tomessi hat noch nicht so viel Luft für so viele Minuten wahrscheinlich.
Dann darf er nicht im Kader sein, wenn er keine 15 Minuten schafft. Also ich bin jetzt auch bei Chris und jetzt darf Chris gleich meine Redezeit haben, weil ich glaube, da sind wir an einem Punkt. Wenn er zeigen möchte, dass wir gewinnen wollen, es steht 2-2 und wir wollen dieses Spiel auf Biegen und Brechen gewinnen, dann ist es natürlich richtig, einen weiteren Offensiven zu bringen, Klammer auf Tomasi. Völlig richtig, wir haben ja sonst gar keinen auf der Bank, den man noch bringen könnte. Ochs mit Abstrichen, aber dann natürlich eher Tomasi. So, und dann nimmst du natürlich einen defensiveren Spieler raus. Ob das jetzt ein Franke ist, ein Biol oder ein Kaiser, ist ja erstmal egal, können wir gleich diskutieren. Aber wenn du gewinnen willst, musst du früher wechseln und nicht in der 86. Das ist ja auch Chris' Argument. Und wenn ihr jetzt alle sagt, er nimmt Kaiser raus und bringt einen offensiveren Spieler, um ein Zeichen zu setzen, ist meine Gegenfrage A, warum nicht er und warum nicht Biol, der gelb vorbelastet ist?
Warum nicht er, kann ich dir sagen, weil er vorher daran geglaubt hat, dass es auch so klappen könnte. Und warum nicht Biol? Weil Biol mit seiner Kopfballstärke da auch in der Defensive oder auch bei offensiven Standards gebraucht wird und Dominik Kaiser nicht.
Außerdem hat Biol ja durchaus ein gutes Spiel gemacht. Also ich meine, wenn wir jetzt mal seine gelb-rote Karte wegnehmen, die, naja, ist egal.
Ja, die ist berechtigt.
Aber ansonsten, der hat ja durchaus in der Defensive gegen den Ball, der hat ja ein gutes Spiel gemacht. Und ich gucke jetzt nochmal, wer war denn noch auf der Bank alternativ? Also Bastasch hätten wir noch bringen können. Elis ist gekommen. Fallett, Ochs, Tarnath. So. Ja, also weil wir auch in der 35. Minute natürlich schon zwei Offensive gebracht haben. Aber das war ja auch nicht der Matchplan wahrscheinlich. Ne? Also insofern, klar hättest du Tomessi auch vielleicht noch ein bisschen eher bringen können. Tja, nur ist dann natürlich auch die Frage...
Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich glaube, es geht ja gar nicht darum, dass wir hier darüber diskutieren, warum wurde Tomasi gebracht. Ja, die Bank gab gar keine großen Alternativen her. Vor allen Dingen nicht, wenn ich nicht sage, ich will jetzt nicht über außen noch was machen, sondern ich möchte aus der Mitte noch ein bisschen mehr kommen. Aber durchaus hätte man sagen können, okay, man geht ein bisschen Risiko. Ich hatte nicht den Eindruck, dass von St. Pauli in den letzten 15 Minuten so viel kam und vor allen Dingen auch nicht so viel kam, dass ich mir da irgendwie Sorgen um die Kopfballhoheit im Mittelfeld machen muss. Wir haben in der Innenverteidigung immer noch zwei absolute Säulen stehen, wenn hohe Bälle kommen. Und ich schließe mich, André, vollkommen an, dass man dann hätte sagen können,
okay, bitte.
Man zieht Kaiser ein Stück weiter zurück und setzt dafür dann Tomasi rein, der aus der zweiten Reihe kommt.
Nee, Kinder, nee. Aber ist geschenkt, ja? Dann
schließen, naja, aber ich sag mal, ja.
Schließen wir uns André an, ist okay.
Ja, ist ja auch egal. Die Geschichte noch weitergeht. Das kann man natürlich nicht Nostradamus erwarten von Kotschak, aber die Geschichte geht ja weiter. Gut, okay, gelb-rote Karte Biol, jetzt können wir uns drüber streiten, war das gelb-rot oder nicht. Aus meiner Sicht
ist das
vertretbarer.
Ja, ja.
Also muss nicht, aber geht. Okay.
Ja, wir fangen mal früher.
Moment, wo er natürlich mit gelb-rot vom Platz geht.
Aber lass uns früher anfangen. Lass uns bei dem Elfmeter anfangen.
Beim Elfmeter. Kommen wir gleich zu.
Henrik Weidand kriegt den Ball, er verspringt ihm mal wieder, müssen wir ja sagen, Ballannahme hat Dennis ja schon angesprochen. Und dennoch, der Torhüter geht komplett in die Beine von Henrik Weidand. Henrik Weidand fällt und dabei ist es völlig egal, ob er theatralisch fällt oder nicht. Er wird berührt und er fällt. Das ist ein Foulspiel. Und zwar überall auf dem Feld, aber noch viel mehr Im strafbaren Raum, im 16-Meter-Raum, dann ist es ein Elfmeter. Es ist für mich ein unglaublicher Skandal, dass Sören Storks das nicht sieht. Sören Storks ist ein schlechter Schiedsrichter, hat Scheiße gepfiffen, geschenkt. Aber wo bitte, meine Herren, wo bitte ist der Videoassistent, der genau für solche Situationen doch da ist. Und Hendrik Weidand wird von den Beinen geholt. Er hätte den Ball vielleicht nicht mehr erreicht. Er hätte auch vielleicht kein Tor geschossen. Aber er wird zu Fall gebracht. Und wir sind nicht beim Eiskunstlauf. Es geht nicht darum, schön auszusehen. Er kann auch theatralisch fallen. Das ist völlig egal. Er wird berührt und er fällt. Das ist ein Strafstoß.
Ja, es ist definitiv. Und er wird nicht nur berührt. Also, ich meine, Henne wiegt ja auch irgendwie 5,80 Kilo. Also, der wird schon richtig gelegt. Und ob er das annimmt oder nicht, das ist definitiv in... Ich möchte mich festlegen, in 96% aller anderen Spiele ist das ein Elfmeter. Und in diesem Fall ist es ja offensichtlich keine krasse Fehlentscheidung gewesen, weil sonst hätte ja der Videoschiri was gemacht.
Nee, so muss ich das verstehen.
Und also ich.
Ja, Dennis, an dem Punkt, das stimmt nicht so ganz. Also du bist einen Schritt zu weit. Die Geschichte funktioniert eigentlich anders. Also der Schiedsrichter entscheidet darauf, dass es kein Foulspiel war, warum auch immer. Wer hat da Ball gespielt gesehen? Oder ist ja auch scheißegal. So, der Schiedsrichter
hat das sogar angezeigt. Darauf, kein Foulspiel. Hat er angezeigt. Ja, genau. Er hat den Ball angezeigt.
Das heißt, das Spiel geht weiter. Bis dahin
André, ist es
auch völlig in Ordnung.
André, der Ball geht ins Aus.
Sehen müssen oder nicht, aber dass Herr Storks weiterspielen lässt, ist erstmal okay. Dann geht der Ball ins Aus und es kommt ein Wechsel. So, und jetzt passiert das Entscheidende. Der Keller in Köln oder wo auch immer der gerade rumgurkt, hat jetzt Zeit, sich die Szene anzugucken. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Und das ist mir auch auf Twitter egal und auf Facebook und hier. Und ihr könnt mich anrufen und es mir erzählen. Ich glaube euch das alles nicht. Niemand, aber wirklich niemand kann das 100.000% sicher entscheiden. Das heißt, aus meiner Sicht muss der Keller in Köln sagen, lieber Herr Storks, bitte kommen Sie mal hier an den Bildschirm, gucken Sie sich das mal kurz an. Zumal in dem Moment durch den Wechsel sowieso ein Bruch da war. Das heißt, es hätte auch überhaupt dem Spiel gar nicht schlecht getan. Wenn Herr Storks dann hingeht und warum auch immer zu der Entscheidung kommt, war Elfmeter oder war nicht Elfmeter, kann das begründen und dann ist gut. Dass aber Köln das durchwinkt, ohne dass Storks die Chance bekommt, das nochmal anzugucken und damit ja sagt, nein, hundertprozentig alles sauber, ist aus meiner Sicht der Skandal. Denn, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, der Torhüter trifft zwar den Ball, ja, aber was spielt es für eine Rolle, weil er vorher Weidand zwischen den Beinen trifft und ihn damit zum Fall bringt. Und dass zumindest Stork sich das anguckt, das hätte ich erwartet. So ist das nicht hinzunehmen. Es ist, also man muss es hinnehmen, aber es ist nicht hinzunehmen. Es ist einfach absurd, dafür brauchen wir keinen Videoschiedsrichter.
Der Torwart trifft nicht den Ball, den so. Ball spitzelt sich Henne Weidand
selber weg.
Genau. Der Torwart trifft genau. Nur den
genau.
Spieler.
Genau so. Genau so.
Ich hatte auch bei dem Zweikampf nicht das Gefühl, dass der Ball irgendeine Rolle spielen sollte. Und das ist ein klarer Elfmeter. Und ich war mir 100.000% sicher, gerade was du sagst, der Ball geht ins Aus, alles klar, jetzt haben die in Ruhe Zeit, sich das anzugucken und es kann keine andere, ich war völlig fassungslos, als der Schiedsrichter quasi das Spiel wieder freigibt.
Ich sag dir eins,
was ist jetzt los?
Ich sag dir eins, Gerrit Zuber ist wie eine angestachelte oder aufgestachelte Tarantel zum Spielfeldrand gelaufen, kriegt eine gelbe Karte. Ich habe nebenbei noch telefoniert und habe dann gesagt, ja, hier, Gerrit Zuber dreht gerade völlig durch. Da wurde mir gesagt, ja, nicht nur Gerrit Zuber. Ja, ich war auch außer mir. Ich war völlig außer mir. Weil spätestens nach den Zeitlupen war völlig klar, der Torhüter hat den Ball nicht berührt. Chris, genau wie du sagst, der hat den nicht berührt. Das Einzige, was der Torhüter berührt, sind Hendrik Weidands Beine. Das kann er ja machen, wenn er darauf steht. Aber wenn er Hendrik damit zum Ball, zum Fall bringt, dann ist das ein Elfmeter. Und ich kann das nicht akzeptieren. Und wenn ich auf Twitter lese, das Leute schreiben, das war kein klarer Elfmeter, aber es gab einen Kontakt. Ja, wenn es einen Kontakt gibt, Kinder, dann ist das ein Elfmeter.
Und jetzt mal ganz, ich möchte dir zustimmen. So, und jetzt mal die Frage an den Schiedsrichter oder an alle Leute, die mal irgendwie Schiedsrichter waren oder Schiedsrichter sind oder was auch immer. Wenn ich in so einem Spiel sage, okay, das war kein Elfmeter, aber der fällt so, dann muss ich ja dem Spieler unterstellen, es war eine Schwalbe. Aber das hat er ja offensichtlich auch nicht getan, weil dann
hätte
er ja
eine gelbe
Karte für Henne Weidand geben müssen. Also was hat er denn da gesehen?
Ja,
also war nicht so richtig, war nicht so richtig ein Elfmeter? Entschuldige bitte mal.
Also ich muss auch fairerweise sagen, ich meine, ich habe nur die
Fernsehen. Und ganz kurz, André, André, warte. Und Sören Storks hat ganz viel abgepfiffen und für viel weniger eine gelbe Karte gegeben. Marcel Absolut. Franke ist gesperrt, nächstes Spiel, für gar nichts. Der hat den Spieler nicht mal berührt. Ja? Na, Biol geht von hinten rein, das ist schon gelb.
Nein, ist gesperrt, meine ich. Er ist auch gesperrt, wie Franke. Das heißt, wir verlieren zwei Spieler unter Spiel.
Ja, das geht doch
aber,
nicht.
Aber nochmal ganz kurz.
Storks ist ein Assi. Storks ist nicht fähig, Spiele auf dem Niveau zu pfeifen. Auch keine neue Erkenntnis. Keine neue Erkenntnis. Aber da muss doch, wir können vom Videoassistenten halten, was wir wollen. Wir können das ablehnen, was wir wollen. Aber wenn es eine Situation gibt, wo der Videoassistent, André, du hast gesagt, es gibt Unterbrechung, da gibt es Spielerwechsel. Und das wird sich nicht angeschaut? So brauchen wir den Videoassistenten überhaupt gar nicht.
Nein, und vor allen Dingen, das Schlimme an der Geschichte ist, also ich kann ihn verstehen, dass er nicht aus dem Spiel heraus pfeift, aus zwei Gründen heraus. Erstens, es sah so aus, so war meine Fernsehwahrnehmung, als ob möglicherweise dies kein Elfmeter ist. Ich weiß nicht, wie die Auf-Platz-Wahrnehmung war. Man hört dann ja auch zum Beispiel, was getroffen wird und was nicht. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, er hätte die Wahrnehmung gehabt, muss nicht zwangsläufig Elfmeter sein. Dann ist es ja völlig richtig, dass er weiterspielen lässt, um dann in der nächsten Unterbrechung, Klammer auf, kam ja auch sofort, und Wechsel sogar, sich das dann aus Köln bestätigen zu lassen. Aber wie kann Köln das bestätigen, ohne dass er selber nochmal drauf guckt? Weil die Situation war, wir diskutieren ja gerade drum, mal auf gar keinen Fall eindeutig. Zumindest dann hätte er ein klares Zeichen auf den Rasen bringen müssen, indem er selber zum Fernseher geht, sich das anguckt, zurückkommt und dann zu weiteren sagt, du, nee, der Torhüter hat dies und jedes oder hast du nicht gesehen, gemacht. Dann hätte er es ja den Spielern erklären können. So, dann hätten sie erst danach wieder aufregen können, wenn sie es irgendwo bei der Zone in den Highlights sehen. Und das ist das, was mich ärgert. Diese Körpersprache, dieses Nicht-Aufklären, diese Intransparenz, nicht nur für die Spieler, auch für uns Zuschauer. Wir alle sehen doch die verdammten Wiederholungen und wir alle haben doch auch grobe Ahnung vom Fußball, vielleicht nicht hundertprozentig und jede Kleinigkeit, aber wir erkennen doch, hey, so ganz sauber kann das nicht gewesen sein. Aber, okay, gut, dann, also aus meiner Sicht, wir sind uns alle einig, ist Elfmeter, aber was mich jetzt noch viel mehr ärgert an der ganzen Geschichte ist, okay, wir kriegen den Elfmeter nicht und damit war vielleicht klar, wir spielen das Spiel 2-2. Und ganz ehrlich, vor dem Spiel hätte ich gesagt, 2-2 reicht nicht. In der 89. Minute hätte ich gesagt, na gut, komm, wir lagen 2-0 zurück, haben uns zurückgekämpft, haben viel Kraft gelassen, 2-2 ist okay. Aber jetzt bitte, und das ist das, was mich am allermeisten heute angefuckt hat. Wenn der Coach Josip Elis einwechselt, und ich teile übrigens Tobis Meinung vollkommen, Genki Haraguchi raus, Elis rein, nach der gelb-roten Karte von Björn, um Stabilität zu erzeugen, bla bla bla. Wie kannst du denn in der, keine Ahnung was, 93. Minute oder was auch immer das Tor gefallen ist, wie kann man denn eine Flanke zulassen, dass Tomasi auf einmal rechter Verteidiger ist? Wie kannst du da eine Flanke zulassen, der in der Mitte eine Situation, ich glaube, Hübers war es verursacht, der da auch noch zu spät ist, wo dann der St. Pauli-Spieler den Ball einschieben kann, dann musst du doch dicht machen, da muss doch Elis hinten mit sein, da muss doch Hübers vor dem Verteidiger, vor dem Angreifer stehen, dann darf es doch niemals dazu kommen, dass die überhaupt noch so eine Torchance bekommen. Wenn die aus 18 Metern den Ball in den Winkel zaubern, okay, gut, shit happens, aber doch nicht so. Wie kannst du dieses Spiel noch verlieren? Und ganz ehrlich, ich habe mit Kočak heute gebrochen, ich habe die Schnauze voll, der kann sich sonst wohin verziehen, ich hab's echt leid, ich bin satt. Da kann er nichts dafür, dass das 3-2 gefallen ist, aber seine ganzen Entscheidungen in diesem Spiel, angefangen, ich habe es begründet, in der ersten Minute bis hin zur 89. Minute, ich kann mich damit nicht identifizieren, ich will das nicht mehr.
Ja, aber sind wir mal ehrlich, haben wir das nicht erwartet? Haben wir das nach dieser Fehlentscheidung bei dem Elfer nicht erwartet? Nach der gelb-roten Karte von Jakabiel, haben wir das nicht erwartet? Also ich sage euch ganz ehrlich, mir war völlig klar, dass spätestens nach dem Gelb-Rot für Jakabiel, dass das Spiel nicht unentschieden ausgehen wird. Und ich habe auch erwartet, dass wir noch ein Ding kriegen. Auch wenn St. Pauli wirklich 30 Minuten nicht in Nähe unseres Strafraums war, war mir völlig klar, das geht nach hinten los. Oder ging euch das irgendwie anders?
Ich habe damit gerechnet, dass Marvin Ducksch auch vom Platz fliegt, übrigens, wegen Meckern.
Was war der on fire, oder? Der wollte den Ball noch den Schiri am Kopf werfen, aber zu Recht. Sören Storks ist eine Wurst. So, ach, ich echauffiere mich schon wieder. Nee, aber ich beruhige mich. Also nochmal, war euch das nicht klar? Dennis, war dir das nicht auch klar?
Naja, eigentlich hatte ich bereits vor dem Anpfiff befürchtet, dass das heute nichts wird. Weil es ist wieder typisch 96 gewesen heute, ne? Also wir haben irgendwie die Chance, alle reden davon, wie gut es gerade läuft, wir können oben rankommen, la 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 la, und da kommt ein Gegner, gegen die haben schon so und so lange nicht gegen uns gewonnen und die sind hinten, die sind unten drin und die kriegen es nicht hin. Es läuft immer die gleiche Scheiße ab, wenn sowas passiert. Es ist immer dasselbe. 96 verkackt ist. Auch wenn es heute nochmal, wenn es ein Wechselbad der Gefühle war und Haraguchi, ganz ehrlich, heute wieder ganz groß aufgespielt hat zwischendurch. Warum nicht von Anfang an? Egal. Es war trotzdem wieder typisch 96. Und ich gebe André recht. Man hätte nach der gelb-roten Karte auch sagen können, passt auf, Jungs, dann müssen wir uns jetzt mit dem 2-2 zufrieden geben.
Aber hat er gemacht.
Verteidigt das Ding,
hat er gemacht.
Bringt das Ding nach Hause.
Hat er ja gemacht.
Aber da muss ich ihm recht geben, warum hat dann Tomessi plötzlich hinten verteidigen müssen?
Ja, wo das war stimmt.
Denn der rechte Verteidiger?
Ja,
so,
das stimmt.
Also, weil wir zu weit aufgerückt waren. So, und da, das war ein Fehler. Wir hätten da dann vielleicht sagen müssen, okay, notfalls nehmen wir das 2-2 mit. Wir sind nur noch 10 Mann. Vielleicht spielen wir auch nochmal irgendwie einen Konter, aber ansonsten 2-2, ärgerlich, aber dann ist es so. Nur wir haben versucht, glaube ich, doch noch irgendwie das 3-2 für uns zu erzwingen.
Ja, das war ein Fehler. Ja, ja.
Genau, ja, das war ein Fehler.
Ganz also
genau. Jetzt stehen wir mit leeren Händen da.
Ja, und André hat mit Kindern Kotschak gebrochen. Chris, du auch?
Ja, ich muss mich langsam mal entscheiden. Ich bin ein großer Freund von der Aussage, die André vor ein paar Wochen hier getroffen hat, wo wir gegen den, ich glaube, das war nach dem Sieg gegen den HSV, wo er der Meinung war, wir laufen hier vielleicht Gefahr, dass wir die Zeit mit diesem Trainer nur unnötig verlängern. Und die letzten beiden Siege haben ihn ja in seiner Position doch durchaus wieder gefestigt. Das heutige Spiel zeigt mir ganz einfach, dass dieses Gefühl, den Trainer nicht länger hier an der Leine haben zu wollen, für mich das Richtige ist. Also ich werde wahrscheinlich Anhänger von Kotschak raus, lieber André.
Gut, Dennis, du und auch?
Martin Kind wird ja Martin Kind wird ja heute ein Stein vom Herzen gefallen sein, dass er nicht schon die Millionen rausgepackt hat in Verstärkungen. Weil jetzt kann er ja wieder sagen, ach naja, das wird vielleicht doch nichts diese Saison, dass wir oben rankommen. Dann lassen wir es vielleicht mal lieber. Warten wir auf den Sommer.
Sieben Punkte.
Nee, jetzt, wir nageln jetzt Dennis erstmal fest auf Kotschak. So, ja.
Ich war mit Entscheidungen heute nicht glücklich und ich bleibe auch dabei, das ist nicht vom Typ her und so rein menschlich ist das jetzt nicht irgendwie mein Lieblingstrainer. Aber ich bin nicht hier bei Kotschak raus. Das kann ich heute noch nicht mitgehen.
Also ich schon. Also zwei Drittel unseres Podcasts sind ganz klar zwei Viertel.
Meine Stimme gehört
drei Viertel. Drei Viertel. Ne?
Also das hat er ja irgendwann mal gesagt.
Nee, jetzt hat André eine eigene Stimme. Also drei Viertel sind dann schon der Meinung, dass Kotschak gehen muss. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, dass Martin Kind gehen muss. Und dieses ganze Rumgedruckte, dieses ganze nicht entscheiden wollen. Ja, wir haben Mehmet Ekici. Wir können von Ekici halten, was wir wollen. Der Trainer sagt, er steigert unsere Qualität im Training. Das ist ein Spieler, den haben wir nicht. Und dann geht er von alleine. Er geht von alleine, weil er keinen Vertrag bekommt. Jetzt kann man sagen, na klar, der ist nicht fit.
Ich sag nichts für, oder?
Stimmt. Deswegen, ich habe angefangen
mit Kind. Der hat ihn doch eigentlich zu uns geholt.
Ich habe angefangen mit Kind muss weg.
Okay.
Ich bin jetzt bei Kind. Aber du bist
auch für Kotschak raus.
Auch das bin ich. Ja. Du
meinst, und alle mit K sollen weg.
Alle mit K sollen weg. Auch der Kahle. Auch der Kahle.
Nee, so einfach ist das nicht. Er ist der Trainer. Und er muss sagen, ich kann meinen Job erfüllen, wenn ich die und die Voraussetzungen habe. Und wenn er diese Voraussetzungen ständig nicht bekommt, dann kann er damit einverstanden sein oder er zieht die Konsequenzen. Er ist jetzt mehrere Male durch Transferperioden gegangen, wo es nicht so lief, wie man es ihm gesagt hat. Nämlich im Sommer. Da hat er sich ja danach sogar noch dauernd beschwert. Und jetzt, bis jetzt im Winter auch. So. Solange er das also hinnimmt, weil er hier auch gutes Geld verdient, dann ist er in der Verantwortung. Und dann kann er nicht sagen, ja, aber ich will. Dann muss er sagen, okay, passt auf, liebes Hannover 96, ich habe die Vorstellungen, ich habe die und die Ziele, die kann ich nicht erreichen, wenn der Kind das Portemonnaie nicht öffnet und der Spieler nicht kommt. Dann muss ich konsequent sein und sagen, dann war es das hier, es war schön, aber an dieser Basis können wir nicht weiterarbeiten. Wenn er das nicht tut, trägt er Verantwortung, dafür ist ein top bezahlter Fachkraft auf seinem Gebiet, dann muss er die Verantwortung auch übernehmen, Punkt.
Ja, okay, hast du recht. Aber ich bleibe noch
bei Martin. Was uns auch nicht weiterhelfen würde.
Ja, ich bleibe auch trotzdem noch bei Martin Kind. Und ich möchte mich darüber echauffieren, dass wir Felix Klaus, wir haben alle darüber gesprochen, linke offensive Seite ist wirklich rechts genauso, weil Kingsley Schindler einfach nicht performt. Aber linksoffensiv haben wir noch nicht mal einen nominellen Spieler. Und dann ist Felix Klaus auf dem Markt und dann wollen wir, dass Wolfsburg eigentlich komplett weiter bezahlt, er aber trotzdem in unserem Trikot läuft. Und dann kommt Fortuna Düsseldorf und sagt, wisst ihr was, wir zahlen doch 1,50 und hätten Felix gern bei uns. Und dann steht Felix Klaus heute in der Startelf zusammen mit Edgar Pripp, mit Kenan Karaman, mit André Hoffmann. Und die Fortuna gewinnt da auch mal lockerlässig in Aue. Und wisst ihr, das kotzt mich so an. Die Fortuna war ein Verein, die unsere alten, nicht mehr passenden, wirklich von Waschmaschinen zerlöcherten Klamotten aufgetragen haben. Ja, mit Jakonan zum Beispiel, ja, der da auch nicht überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Und jetzt ist die Fortuna eine Mannschaft.
Jetzt aber vorsichtig, sonst kriegst du bald einen Anruf von Sergio.
Ja, auch er. Ja, ich zähle ihn auch dazu, Chris. Auch er war eine Klamotte, die schon zerrissen war von der Waschmaschine. So, wie auch immer. Und jetzt ist Fortuna Düsseldorf da vorne aufgestellt mit Kenan Karaman im Sturm, links Felix Klaus und auf der 6. Ja, oder eher auf der 8. Edgar Pripp, André Hoffmann in der Innenverteidigung. Und wir gucken hier und sagen, ja, war nicht alles scheiße mit diesen Spielern. Und das kotzt mich so dermaßen an. Ich möchte nicht nach Düsseldorf schauen und sagen müssen, die haben Spieler, die wir ja nicht wollten. Das so. Möchte ich nicht.
Und Tobi, jetzt guck dir nochmal eins an, wenn du genau bei diesem Thema bist. Die gewinnen heute 3-0 in Aue. Die spielen vorher, also am letzten Spieltag, nur in Anführungszeichen 0-0 gegen die Unsäglichen. Okay, gut. Davor gewinnen sie 2-1 gegen Paderborn. Davor gewinnen sie übrigens 3-0 in St. Pauli. Davor, und wir sind jetzt schon beim, oder erst, wie auch immer, schon beim 12. Spieltag, 3-0 gegen Osnabrück. Bis jetzt alles klare Siege, bis auf dieses Braunschweig 0-0 da, was ja auch mal vorkommen kann. Davor gewinnen sie knapp 1-2 gegen Karlsruhe, 11. Spieltag. So, und dann 10. Spieltag gewinnen sie knapp 3-2 gegen Darmstadt. 9. Spieltag verlieren sie 5-0 gegen Bochum. So, das heißt, ab Spieltag 10, mit einer Ausnahme gegen Braunschweig, gewinnen sie. Und zwar gegen Mannschaften, gegen die man auch als Absteiger oder als Aufstiegsaspirant durchaus auch gewinnen darf. So, und bums, sind sie auf einmal in der zweiten Liga auf dem, zumindest mal Relegationsplatz, punktgleich mit einem Spiel weniger mit dem Hamburger SV auf Platz 2. 30 Punkte, 7 Punkte vor uns. Es zeigt doch, wie schwach diese Liga ist und wie man mal mit 3-4 Siegen in Folge sich ganz dick oben reinsetzen kann.
Ja, aber dafür brauchst du brauchst aber auch die Spieler. Du brauchst aber auch die Spieler.
Alles klar, nein.
Wir haben unsere Schwächen erkannt.
Wir haben 2 Siege in Folge gehabt und wir hätten heute gegen
den
17.
gewinnen müssen.
Sieg holen können.
Müssen.
Und mit dem
Sieg,
wenn wir bei 26 Punkten gewesen, dann wären wir auf Schlagdistanz mit den Aufstiegsringen, was ja eigentlich unser Ziel sein
würde. Aber wir stärken unsere Flügel nicht.
Wir schmeißen
das weg. Ja, wir stärken unsere Flügel nicht. Unser Trainer hat offensichtlich ein System, bei dem es ganz, 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 ganz stark auf die Flügelspieler ankommt. Und wir haben keine. Das heißt, also, du hast recht, André, da müsste eigentlich Kenan Kocak sagen, wisst ihr was, war schön bis hierher, hab mich auch sehr gefreut, hab gutes Geld verdient, Hannover ist auch als Stadt ganz okay, aber nee, ich gehe jetzt wieder zu Waldhof Mannheim und mach da in der 4. Liga rum. Wir stärken das System des Trainers nicht. Und wir haben einen Geschäftsführer, der sich hinstellt und sagt, naja, ich habe ja top bezahlte Leute dafür. Hat er auf jeden Fall. Da muss er aber auch zuhören. Und ich sage euch eins, das mag vielleicht auch gar nicht stimmen, aber es ist meine Überzeugung. Diese Nichtverpflichtung von Felix Klaus wird uns in der Saison das Genick brechen, nicht Genick brechen im Sinne von wir steigen ab, aber das Genick brechen, dass wir eben nicht wie André, Dennis, Chris und ich uns das wünschen, wieder in der ersten Liga spielen, das werden wir nicht erreichen, nicht mit dem Kader, nicht mit diesen Spielern und nicht, wenn wir Leute wie Mehmet Ekici und auch Felix Klaus einfach so gehen lassen, ohne uns wirklich zu bemühen. Das geht nicht. Du kannst
und
auch,
eine noch
und André noch eine Sache. Du lässt den 6 Wochen trainieren. Du lässt den 6 Wochen mittrainieren.
Ich bin bei dir.
Und dann gibst du ihm nicht mal ansatzweise einen Vertrag. Warum lässt du ihn mittrainieren? Warum? Warum bitte?
Bei dem, wozu brauchst du 6 Wochen, um das zu erkennen? Aber genau. Klar, ich bin bei dir. Geschenkte Nummer, vergossene Milch, braucht man nicht drüber nachdenken. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man Felix Klaus hätte holen müssen. Ich sagte immer, einen Spieler wie Felix Klaus, wenn Felix Klaus auf dem Markt ist, kannst du aber auch gerne Felix Klaus holen. Gar keinen zu holen, ich bin ganz bei dir. Katastrophe. Aber jetzt nochmal ganz kurz. Wir sind jetzt an einer Situation in dieser Saison. So langsam kristallisiert sich heraus, da sind auch mal so kleine Auswüchse wieder rausgerechnet, langsam kristallisiert sich heraus, wohin die Reise geht. Wir stehen auf Platz 6. Ich weiß, einige Mannschaften haben noch ein Spiel weniger, aber auf Platz 6 mit 23 Punkten. Das sind natürlich deutlich zu wenige. Wir hatten aber auch einen beschissenen Anfang. Okay, gut. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wir haben im nächsten Spiel Nürnberg auswärts. Dann kommt, da müssen wir nach Karlsruhe. Und dann kommt Osnabrück. Nürnberg schlecht bis jetzt, spielen auch völlig unter ihren Erwartungen. Karlsruhe ungefähr punktetechnisch auf unserem Niveau, die haben 22, wir haben 23 und so. Und Osnabrück haben wir in der Hinrunde schon nicht gut ausgesehen und die spielen auch ungefähr auf dem Punktelevel, wo wir gerade sind. Jetzt stellt euch doch nur mal vor, du verlierst nicht, wie es eigentlich sein müsste, gegen St. Pauli. Von mir ist auch nur unentschieden, aber gewinnst eigentlich. Eigentlich gewinnst du, hast diese 3 Spiele vor der Brust, hast Selbstvertrauen aus 3 Siegen und gewinnst glücklich alle 3. Das kann man doch von einer Mannschaft, die aufsteigen will, durchaus auch mal erwarten, insbesondere in der Hinrunde, wo wir denen ja alle die Punkte geschenkt haben. Daran glauben wir hier alle nicht, das ist mir schon klar. Aber wenn du aufsteigen willst und als Top-Mannschaft agieren willst, kannst du ja auch solche Spiele gewinnen. Hättest du 6 Siege in Folge und ganz ehrlich, Freunde, dann würden wir jetzt beim Rathaus anrufen und mal nach dem Balkon fragen. Es ist einfach doof und dumm und peinlich, wie wir das heute weggeworfen haben. Wir brauchen 3-4 Wochen, wo alles passen muss, um auch nur wieder in die Diskussionsnähe zu kommen, weil wir heute es weggeworfen haben. Und das ärgert mich so. Es ärgert mich massiv, nach 2 Siegen so aufzutreten. Das ist auch eine charakterliche Frage, eine Einstellungsfrage. Und dafür ist der Trainer auch verantwortlich. Nicht, dass er Schuld daran trägt, aber er ist verantwortlich. Er hat den Vorgriff auf diese Mannschaft. Und er muss aus meiner Sicht die Mannschaft anders einstellen, anders auf den Platz führen und andere Leistungen rausholen. Es ist zu wenig.
Es ist zu wenig. Das ist, glaube ich, ein schönes Fazit. Es ist zu wenig. Zumindest war es heute deutlich zu wenig. Und so sehr wir uns aufgeregt haben über diesen nicht gegebenen Elfmeter, nach der ersten Halbzeit waren wir doch alle froh, als es dann um die 60 herum 2-2 stand und wir drauf und dran waren, doch das 3-2 zu machen. Völlig unverdient vielleicht, aber wir waren froh. Also, halten wir fest. Kutschak raus, Kind muss weg. Und wir werden sehen, was die nächsten Wochen noch für uns bringen. Kinder, ich bin emotional immer noch völlig außer mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es fällt mir auch schwer, mich hier zu zügeln und nicht strafrechtlich Relevantes, liebe Grüße an Andi Hüttel, hier abzusondern. Aber es hilft ja nichts. Wir haben verloren und wir haben Spiele vor der Brust, André hat skizziert, die jetzt auch nicht alle garante Siege sind. Das kann auch mal ganz komplett in die Hose gehen. Gerade Nürnberg freut mich total. Liebe Grüße an Christian Bönig. Das wird schön. Ja, Männer, wir hören uns wieder. Und zwar schon in der nächsten Woche, weil wir eine Sonderausgabe...
Aber bitte ohne Gast, Tobi. Bitte ohne Gast. Nee. Ich habe das Gefühl, immer wenn hier Gäste auftauchen,
dann verlieren
bei den
wir.
Letzten Flunzenmannschaften, ob das Würzburg ist, ob das St. Pauli ist, ob das Fürth ist, wenn hier ein Gast auftaucht, gewinnt ihn seine verdammte Mannschaft.
Nee, nicht Fürth, nicht Fürth. Aber wir werden uns trotzdem hören, weil das wird die 96. Folge sein. Die 96. Folge und die wird groß und die wird toll und die wird ganz wenig mit dem nächsten Spiel zu tun haben. Da gehen wir ganz fest von aus. Und André, da muss ich dich enttäuschen, da werden schon Gäste sein. Das muss sein.
Aber nicht von anderen Vereinen.
Das nicht. Das kann ich dir in die Hand versprechen. Das nicht. Aber, Kinder, es hilft nichts. Wir müssen irgendwie gucken, dass es weitergeht. Und es gibt ja auch einen Grund, warum ich nicht nur über 96 sprechen möchte. Ne? Das muss ich ja mal ganz kurz sagen, weil mich das nicht erfüllt. Ja? Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr bei dem nicht ganz so quick, aber dafür viel mehr dirty zugehört habt. Heute am frühen Nachmittag, am frühen Abend des Samstags, den 16. Januar. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Dennis ist schon ganz heiß und ich bin auch ganz heiß. Und das wird groß. Das wird groß. Es wird 96 gerecht werden, wobei das momentan auch schwer ist.
Es wird fantastisch.
So.
Auf jeden Fall, ja.
Und jetzt genießt das Wochenende, haltet weiter Abstand, bleibt gesund, passt auf euch auf. 96 Allee, bis bald, ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.